NDR Info. Echo des Tages.
Und dazu begrüßt sie Beate Hinrichs mit diesen Themen. Wie soll die EU künftig aufgestellt sein? Das war heute Thema im EU-Parlament, vor dem Angela Merkel ihre Vorstellungen umrissen hat. Und das treibt auch die EU-Kommission um, die einen Brexit-Notfallplan vorgelegt hat. Angeblich gibt es aber auch einen Durchbruch bei den Verhandlungen. Darüber sprechen wir gleich. Die evangelische Kirche in Deutschland will sexualisierte Gewalt in ihren Reihen stärker aufarbeiten und künftig besser verhindern. Dazu auch unser Kommentar. Und Deutschland soll mehr Batteriezellen für Elektroautos produzieren. Das will Wirtschaftsminister Peter Altmaier fördern. Angela Merkel hat also heute vor dem Europäischen Parlament dargelegt, wie sie sich die Zukunft der Europäischen Union vorstellt. Viele Beobachter hatten das seit langem und wiederholt eingefordert, denn Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, der hat seine eigene sogenannte Initiative für Europa vor über einem Jahr umrissen. Die Bundeskanzlerin hatte bisher aber zu seinen Vorstellungen noch nicht Stellung genommen. Aus Straßburg Astrid Korall.
Während ihrer Rede vor dem Europaparlament in Straßburg wurde Angela Merkel immer wieder unterbrochen. Von Applaus, aber auch von Buhrufen.
Schauen Sie, ich bin da, ich freue mich dran. Ich lasse mich doch nicht irritieren, ich komme auch aus dem Parlament. Also.
Setzte sie ihre Rede unbeirrt fort. Merkel sprach viel von Toleranz und Solidarität in Europa und wie wichtig diese für eine funktionierende Gemeinschaft seien. Ohne Länder wie Ungarn, Polen oder Rumänien direkt anzusprechen, erklärte sie, bei der Rechtsstaatlichkeit dürfe es keine Abstriche in einzelnen Ländern geben.
Wer rechtsstaatliche Prinzipien in seinem Land aushöhlt, wer die Rechte der Opposition und der Zivilgesellschaft beschneidet, wer die Pressefreiheit einschränkt, der gefährdet nicht nur die Rechtsstaatlichkeit in seinem eigenen Land, sondern er gefährdet die Rechtsstaatlichkeit von uns allen in ganz Europa.
Und Italien dürfte sich angesprochen gefühlt haben, als Merkel meinte,
wer darauf setzt, Probleme alleine durch neue Schulden zu lösen und eingegangene Verpflichtungen missachtet, der stellt die Grundlagen für die Stärke und die Stabilität des Euroraums infrage. Denn unsere gemeinsame Währung kann nur funktionieren, wenn jedes einzelne Mitglied seine Verantwortung für tragfähige Finanzen auch zu Hause erfüllt.
Vorbei sind für die Kanzlerin die Zeiten, in denen Europa sich vorbehaltlos auf andere verlassen konnte.
Wir sollten an der Vision arbeiten, eines Tages auch eine echte europäische Armee zu schaffen.
Womit Merkel, ohne allerdings konkreter zu werden, den französischen Präsidenten Macron unterstützt, der diese Idee bereits vorgestellt hatte.
Und das ist ja keine Armee gegen die NATO. Ich bitte Sie. Sondern das kann eine gute Ergänzung der NATO sein.
Auch eine gemeinsame Rüstungsexportpolitik und einen europäischen Sicherheitsrat brachte Merkel ins Spiel. Und natürlich ging es bei ihrer Rede auch um das Thema Migration. Sie plädierte für einen gemeinsamen europäischen Grenzschutz und gemeinsame Asylverfahren. Und sie räumte Fehler ein.
Zum Beispiel haben wir in den Jahren vor 2015 viel zu lange gebraucht, um auch für uns als Deutschland die Flüchtlingsfrage als eine Frage für alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union anzunehmen.
Unterstützung in Sachen Flüchtlingspolitik erhielt Merkel vom Chef der EU-Kommission Jean-Claude Juncker.
Die Geschichte wird Ihnen recht geben. Nicht alle in diesem Haus haben das immer so gesehen, aber Sie hatten recht, dass Sie die Grenzen nicht geschlossen haben.
Kritik an ihrer Rede musste sich Merkel von einigen Abgeordneten aber auch anhören. Ska Keller von den Grünen warf Merkel und der Bundesregierung vor, konsequent auf der Bremse zu stehen, wenn es um Europa geht.
Und es muss endlich Schluss sein mit dieser Blockadehaltung. Schreiten Sie voran für echten Klimaschutz, für eine stabile Eurozone und für ein Ende der Steuerbetrügereien. Wenn das größte Mitgliedsland auf der Bremse steht, dann kommen wir nicht voran. Wir brauchen Aufbruch für Europa.
Keller forderte Merkel auf zu handeln, sonst werde die Kanzlerin ihrer Rede nicht gerecht.
Das war ein Beitrag von Astrid Korall aus Straßburg. Und die EU-Kommission, die hat heute einen Notfallplan verabschiedet für den Fall, dass die Brexit-Verhandlungen in Großbritannien scheitern. Aber jetzt ist vor kurzem die Meldung gekommen, die britische Regierung habe verkündet, es gäbe einen Durchbruch bei den Verhandlungen zum Brexit. Ralf Siener in Brüssel, was ist dran?
Ja, es scheint in der Tat Fortschritte zu geben. Das britische Pfund auf einem 6-Monats-Hoch. Theresa May hat heute Abend mehrere Minister zu Einzelgesprächen in ihr Büro eingeladen, um ihnen diesen Durchbruch zu erläutern, zumindest den Durchbruch auf dem Papier. Und insofern tut sich hinter den Kulissen tatsächlich etwas. Auch die EU-Botschafter sind übrigens kontaktiert worden und die wollen sich auch morgen treffen. Erst wollte man sich treffen, um den Notfallplan der EU-Kommission zu studieren. Jetzt wird man sich wahrscheinlich treffen, um diesen Text, der eventuell den Brexit-Deal ermöglicht, näher unter die Lupe zu nehmen. Im Kern geht es darum, wie verhindern wir eine harte Grenze auf der irischen Insel, eine harte EU-Außengrenze, die den Frieden gefährdet, etc. pp. Und da scheint man nun einen Schlüssel gefunden zu haben. Es scheint in Richtung Zollunion zu gehen. Und wenn man eine Zollunion hat, dann braucht man ja auch keine Zollgrenze. Die einzige Schwierigkeit, die ist, man muss dann gucken, dass die Waren, die aus Wales oder Schottland über Nordirland in die EU kommen, tatsächlich auch unseren Standards entsprechen. Das kann man aber prüfen in den Fabriken, das kann man prüfen in den Häfen. Dazu brauchst keine Zollgrenze. Und an diesem Punkt der Einigung scheint man mittlerweile zu sein.
Jetzt müssen wir aber noch mal eben sortieren. Heißt das Durchbruch innerhalb von Großbritannien, wo es ja auch ganz unterschiedliche Interessen gibt und wo ja, sag ich mal, eine Schwierigkeit liegt? Oder heißt das Durchbruch zwischen Brüssel und London?
Völlig richtig ist die Frage, nämlich zwischen Brüssel und London ist man sich einig. Das heißt noch gar nicht, dass Theresa May mit diesem Plan auch zu Hause durchkommt. Deswegen fängt sie jetzt an mit der Mund-zu-Mund-Beatmung ihrer Minister, lädt die ein, erläutert denen das und dann will sie irgendwann vors gesamte Kabinett treten und dann irgendwann vors Unterhaus. Und ob das zustimmt, weiß niemand. Aber immerhin hat man jetzt nach all dem langen Ringen zwischen Brüssel und London scheinbar einen Kompromiss auf dem Papier, also den berühmten ersten Schritt.
Die Mund-zu-Mund-Beatmung würde ich gerne sehen. Aber zurück zu den ernsthafteren Fragen daran, wie wichtig ist denn dann dieser Notfallplan jetzt noch?
Der ist wichtig, weil es gut sein kann, dass Störfeuer kommt von den Tories, also aus Theresa Mays eigener Partei, von Labour, von sonst wem, und dass sich keine Mehrheit findet. Und dann gäbe es keinen Deal. Und für dieses No-Deal-Szenario gibt es den Notfallplan. Beispiel hier Calais, Dover, die Häfen, wo täglich 8000 Lkw rollen. Dann würden zum Beispiel die britischen Lkw-Fahrer keinen in der EU gültigen Führerschein mehr haben, wenn am 29. März um 24 Uhr Großbritannien raus ist und es keinen Deal gibt. So, und da hat man sich jetzt überlegt, damit die jetzt nicht alle einfach da stehen mit ihren Lkw in der kontinentaleuropäischen Wildnis, soll der Führerschein noch 90 Tage weiter gelten. Und so dekliniert man jetzt Bereich für Bereich durch, damit im Worst Case, im schlimmsten Fall, man die Funktionsfähigkeit noch erhält.
Letzte kurze Frage, ist das jetzt ein ganz überraschender Schritt, dieser Notfallplan, oder war das zu erwarten, dass der kommt?
War total zu erwarten. Man hat immer gesagt, wir müssen von diesem schlimmsten Fall ausgehen, dass nichts klappt und dafür müssen wir vorbereitet sein.
Vielen Dank, Ralf Sina in Brüssel, für diese Einschätzung und Informationen. Jahrelang stand die katholische Kirche am Pranger wegen ungezählter Fälle sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche und wegen der Vertuschung dieser Übergriffe, was dann manchmal oder häufig auch hieß Straffreiheit für die Täter oder Täterinnen. Klar ist aber auch längst, auch in der evangelischen Kirche in Deutschland, in der EKD gab es und gibt es teilweise noch Strukturen, die Machtmissbrauch und sexualisierte Gewalt begünstigen. Und Täter und Täterinnen, die diese Strukturen ausnutzen, gibt es natürlich auch immer. Jetzt will auch die EKD die sexualisierte Gewalt in den eigenen Reihen vertieft untersuchen lassen. Von der EKD-Synode in Würzburg berichtet Matthias Morgenroth.
So still ist es selten im evangelischen Kirchenparlament. Die Betroffenheit ist mit Händen zu greifen, als die Hamburger Bischöfin Kirsten Vers Ergebnisse intensiver Gespräche mit Opfern sexualisierter Gewalt vorträgt. Der wohl bislang in der evangelischen Kirche in Deutschland schlimmste Fall hat ihre eigene Kirche, die Nordkirche, erschüttert. Es ging um einen Pastor in Ahrensburg, der jahrelang Jugendliche missbraucht hatte.
Es entstand eine Kultur der Grenzverachtung. Eine Kultur, in der es keine Korrektur etwa durch eine Beschwerdeinstanz gab. Wer hätte das auch sein sollen? Waren doch alle irgendwie miteinander bekannt, verwandt, verbrüdert, voneinander abhängig, wie das so ist in vielen Gemeinden. Der Täter war verbunden mit dem sehr narzisstischen Kollegen, mit manchem Kirchenvorsteher auch, der Propst kannte man, die Oberkirchenräte, die dann den Freund und Täter zwar versetzt haben, allerdings ausgerechnet in den Jugendstrafvollzug.
Nach Bekanntwerden der Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche hatten die Protestanten Missbrauch lange als Problem der Schwesterkirche empfunden. Immerhin wird als ein Risikofaktor immer wieder der Zölibat genannt. Zwar wurden auch in den evangelischen Landeskirchen Präventionsstellen eingerichtet, Checklisten für die Jugendarbeit erstellt. Dass es aber auch unter Protestanten Muster und begünstigende Faktoren gibt, durch die die Täter Übergriffe begehen können, das ist erst jetzt auf der EKD-Synode in Würzburg so deutlich ausgesprochen worden. Die EKD will jetzt wissenschaftliche Studien in Auftrag geben und zählt darauf, dass alle Landeskirchen mitmachen. Damit sollen aus den bisherigen Einzelfällen Muster erkennbar werden. In welchen Situationen muss man sensibel sein? Bei der Aussprache zeigen sich viele der 120 Mitglieder des evangelischen Kirchenparlaments sehr bewegt.
Es gibt auch in unserer Theologie eine Tradition, die sagt, uns ist alles erlaubt. Wenn du Christ bist, dann schadet nichts. Und im Bereich der Freiheit und der Liebe, da ist alles möglich. Und ich finde, da müssen wir auch ran.
Eine weitere Studie soll herausfinden, ob es noch viel mehr Fälle sexualisierter Gewalt in der evangelischen Kirche gegeben hat. Die EKD ruft dezidiert dazu auf, sich zu melden, wenn man von sexuellen Übergriffen betroffen ist und war. Um den Kontakt zu erleichtern, soll eine unabhängige Ansprechstelle eingerichtet werden. Betroffene waren anwesend bei der heutigen Aussprache in der EKD-Synode.
Ich saß da und durfte nicht sprechen. Und wenn die Betroffenen nicht, also gestandene Betroffenen nicht einbeziehen, da können wir 100.000 Statistiken machen und so weiter. Das kriegt man dann nicht hin.
Schon bei der Eröffnung der diesjährigen Tagung der EKD-Synode am Sonntag bat der EKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strohm im Namen der Evangelischen Kirche in Deutschland um Vergebung. Für die jetzt angestoßenen Projekte hat das Evangelische Kirchenparlament 1,3 Millionen Euro vorgesehen. Der Zeitrahmen für die Studien ist allerdings noch unklar.
Aus Würzburg war das Matthias Morgenroth. Die EKD will also die Aufarbeitung in den Landeskirchen durch eigene Studien ergänzen, ebenso die Diakonie. Protestantische Einrichtungen sollen künftig entschiedener Präventionskonzepte umsetzen und die Synode hat Betroffene explizit aufgefordert, das Schweigen zu brechen. Christina Maria Purkert kommentiert.
Bitte melden, wir wollen es wissen. Wurde auch Zeit, kann man da nur sagen. Dieser Aufruf von den Spitzen der evangelischen Kirche kommt spät. Zu spät für viele, die vor Jahrzehnten von evangelischen Pastoren, Kantoren oder Jugendleitern sexuelle Gewalt erfahren haben. Denn die Betroffenen haben schweigend mit angesehen, wie die, die sie verletzt haben, Karriere gemacht haben in Kirche und Diakonie. Die EKD hat vieles unternommen seit 2010. Das Disziplinarrecht wurde vor 4 Jahren geändert. Alle größeren Landeskirchen haben Hilfsprogramme, alle haben Ansprechpersonen für Betroffene genannt. Doch es melden sich nur wenige. Nur rund 500 bekannte Fälle seit den 50er Jahren haben nun endlich die Frage aufgeworfen, warum melden sich so wenige bei der evangelischen Kirche? Die Antwort: dezentrale Strukturen, falsch verstandene Liberalität hier, enge Frömmigkeit da und einfach nicht glauben wollen, was man sieht. Damit soll jetzt Schluss sein. Eine zentrale Anlaufstelle, die das Klein-Klein der 20 Landeskirchen ordnet, Aufarbeitung, die der Prävention dient, sind geplant. Es ist zu hoffen, dass dies Betroffenen hilft, ihr Schweigen zu brechen, dass sie nun sicher sein können, gehört zu werden. Vor allem aber hat das ehrliche und emotionale Schuldbekenntnis heute Maßstäbe gesetzt, hinter die evangelische Kirche nicht mehr zurückfallen darf. Bischöfin Kirsten Fehrs, die für die evangelischen Kirchenleitungen spricht, hat einen Ton getroffen, der klar und kompromisslos in der Sache ist und der tiefen Emotionalität des Themas Rechnung trägt. Das Ziel, das sie benannt hat, heißt Haltungswandel für alle, die ehren- oder hauptamtlich in der Kirche arbeiten. Jede und jeder soll verinnerlichen, was grenzverletzendes Verhalten ist. Einfach gesagt, jede und jeder muss wissen, wann eine Umarmung nicht mehr tröstet. Die Vergangenheit kann das nicht heilen, aber wenn dieser Kulturwandel gelingt, gibt es Hoffnung für die Zukunft.
Den Umgang der evangelischen Kirche in Deutschland mit sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche kommentierte Christina Maria Purkert im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Jüngst haben Luftverschmutzung und Feinstaubbelastung und damit die drohenden Fahrverbote in großen Städten wieder Schlagzeilen gemacht. Von Elektroautos als einer möglichen Lösung ist dagegen derzeit wenig die Rede. Für lange Strecken sind die Fahrzeuge auch noch gar nicht richtig ausgelegt. Wirtschaftsminister Peter Altmaier will die Branche jetzt in einem Punkt voranbringen. Er will einen Großteil der Batteriezellenproduktion für E-Autos nach Deutschland holen. Aus Berlin, Marcel Heberlein.
Zufrieden wirkt Wirtschaftsminister Peter Altmaier, als er sich am Mittag ans Mikrofon setzt. 2 Stunden lang hat er vorher in Berlin mit Unternehmen diskutiert, wie man eine deutsche Energiezellenproduktion hinkriegen könnte. Und sie haben ihm offenbar so sehr Mut gemacht, dass er gleich mal eine Kampfansage an die Konkurrenz raushaut.
Germany takes on the challenge. Deutschland nimmt die Herausforderung an.
Gleich 3 Gruppen von Unternehmen stehen laut Altmaier in den Startlöchern, um in Europa, auch in Deutschland, eigene Batteriezellen herzustellen.
Wir haben Unternehmen, die in diesem Bereich bereits über erhebliche Kompetenz verfügen. Wir haben aber auch abgesprochen, dass wir mit öffentlichen Ankündigungen vorsichtig sind und warten, bis die Vereinbarungen unterzeichnet sind.
Bis zum Jahresende soll es Klarheit geben. Namen der Beteiligten geistern aber schon mal rum. Deutsche Autobauer könnten dabei sein, der Chemiekonzern BASF oder Batteriehersteller Vivata. Bisher importieren deutsche Autokonzerne ja die Batterieteile für ihre E-Autos aus Asien und bauen sie in Europa nur zusammen. Das will Altmaier ändern.
Die Produktion soll so schnell wie möglich erfolgen. Es gibt im Augenblick eine enorme wachsende Nachfrage nach Batteriezellen weltweit, die nicht bedient werden kann. Deshalb gibt es sozusagen ein Gelegenheitsfenster, das sich geöffnet hat und das sich irgendwann auch wieder schließen wird, wenn andere Länder ebenfalls investiert haben.
2021 schon könnte die erste Batteriezelle in Deutschland vom Band laufen. Das hofft zumindest der Wirtschaftsminister. Es soll ein europäisches Vorzeigeprojekt werden, so wie Airbus, erklärt EU-Kommissar Maros Šefčovič, der für die Gespräche mit deutschen Firmen nach Berlin gekommen ist.
We need to put the same effort in this endeavor as we put in making sure that Airbus is the best plane on this planet.
Anders als bei Airbus will sich Deutschland aber nicht direkt beteiligen an Unternehmenszusammenschlüssen. Die Regierung will den Anfang aber mit Geld unterstützen. 1 Milliarde Euro will Altmaier an deutsche Firmen zuschießen. Sein Ziel: 30% aller Batterien weltweit sollen bis 2030 in Europa produziert werden.
Lange Lebensdauer, nachhaltige und umweltverträgliche Produktion und auch Entsorgung, hohe Recyclingquote, das alles ist selbstverständlich. Wir werden den Wettlauf um die allerbilligsten Batterien möglicherweise nicht gewinnen. Der Wettlauf um die besten Batterien ist noch offen und ist noch nicht entschieden. Und diesen Wettlauf nehmen wir auf.
Altmaier geht davon aus, dass durch jede neue Unternehmensgruppe bis zu 2000 neue Arbeitsplätze entstehen könnten. Offen ist aber noch, wo genau die Fabriken am Ende entstehen.
Es ist ja so, dass es eigentlich kaum ein Bundesland gibt, das sich nicht als Standort ins Gespräch gebracht und beworben hat.
Vor allem die deutschen Braunkohleregionen hoffen und bringen sich in Stellung. Die Lausitz zum Beispiel. Wenn dort in der Zeche das Licht ausgeht, könnte es nebenan im Batteriezellenwerk wieder angehen.
Ein Bericht von Marcel Heberlein war das. Von Gaza nach Israel und von Israel nach Gaza fliegen wieder Raketen. Manche Beobachter fürchten, inzwischen die eskalierende Gewalt könne der Beginn des nächsten Krieges sein. Am Sonntag hatte es eine verdeckte israelische Militäroperation im Gazastreifen gegeben, die offenbar schief ging. Es starben 7 Hamas-Kämpfer und ein israelischer Offizier. Der folgende Beschuss Israels sei eine Reaktion darauf, sagte die Hamas. Unter den Angriffen leidet wie immer am meisten die Zivilbevölkerung in Gaza, aber auch in Israel. Benjamin Hammer berichtet.
2. Frühstück bei der Familie Al-Sheikh. Die Nacht hat die 4-köpfige israelische Familie im Schlafzimmer des 10-jährigen Jungen verbracht. Denn dieses Zimmer hat verstärkte Wände. Die Al-Sheikhs leben im Kibbutz Nir Am, an der Grenze zum Gazastreifen. In der Nacht gab es mehrfach roten Alarm. Militante Palästinenser schossen mehr als 400 Raketen in Richtung Israel, so viele wie noch nie. Bei Alarm bleiben den Al-Sheikhs etwa 10 Sekunden, um sich in Sicherheit zu bringen. Am meisten verstört mich der Moment, wenn sich die Kinder im Badezimmer duschen, sagt der Vater, Alon Al-Sheikh. Wir hatten schon Momente, da waren meine Kinder im Badezimmer und es gab einen Alarm. Wir überlegen also immer, warte ich mit dem Duschen, bis die nächste Angriffswelle vorübergeht? Das ist wirklich dämlich und auch sehr traurig. Im Kibbutz Nir Am ist es idyllisch, aber von oben sind Kampfjets der israelischen Luftwaffe zu hören. Als Reaktion auf die Raketen griff die israelische Armee Dutzende Stellungen und Einrichtungen der Hamas an, die Gaza kontrolliert. Die Hamas wiederum begründet ihre Angriffe mit dem Einsatz einer israelischen Spezialeinheit mitten im Gazastreifen, bei dem ein israelischer Soldat und 7 palästinensische Kämpfer starben. Jonathan Conricus, der Sprecher der israelischen Armee, will nicht verraten, was die israelische Spezialeinheit im Gazastreifen machte. Die Schlussfolgerung der Hamas, man reagiere nur auf diesen Einsatz, weist er zurück.
More than 36 hours have passed since then and now.
Seit dem Vorfall sind nun mehr als 36 Stunden vergangen und noch immer wird Israel mit Raketen angegriffen. Es geht gar nicht darum, ob unsere Operation ein Auslöser war. Die Hamas will gezielt israelische Zivilisten töten und Schäden anrichten, wie wir hinter mir sehen können. Der Armeesprecher steht vor einem mehrstöckigen Haus in Ashkelon, einer Stadt, die etwas nördlich vom Gazastreifen liegt. In der Nacht schlug hier eine Rakete ein. Eine Wand des Hauses ist verschwunden, die Wohnungen sind total verwüstet. Ein palästinensischer Gastarbeiter starb, zwei Israelinnen wurden schwer verletzt. Der Armeesprecher sagt, es liege nun in der Hand der Hamas, ob die Lage weiter eskaliere. Ähnliche Äußerungen kommen von der Hamas, aber natürlich zeigt die mit dem Finger auf Israel. Israel verwirft sämtliche Bemühungen der internationalen und regionalen Vermittler, sagte ein Hamas-Sprecher. Sollte Israel diesen Weg und die Aktionen gegen die palästinensischen Fraktionen weiter verfolgen, werden wir unsere Antwort erweitern. Mehrfach hat die Hamas damit gedroht, Raketen auch in Richtung von Tel Aviv zu schießen, einer Stadt, in der es aktuell noch ruhig ist. Am frühen Abend verkündeten mehrere Fraktionen der Palästinenser, dass man sich mit Israel auf eine Waffenruhe geeinigt habe, unter Vermittlung Ägyptens. Alon al-Sheikh, der mit seiner Familie im Kibbutz am Gazastreifen lebt, bleibt skeptisch. Er ist die ständige Ungewissheit leid. Die Konfliktparteien spielten Ping-Pong über den Köpfen der Zivilbevölkerung.
It's like Ping-Pong above our head, I mean.
Der Israeli sehnt sich nach einer langfristigen Lösung. Ein Krieg sei immer traurig, sagt er. Doch wenn sich die israelische Regierung dafür entscheiden sollte, würde Alon al-Sheikh das unterstützen.
Sie hören das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Menschen mit einer Behinderung wird der Alltag erleichtert, indem Geschäfte zum Beispiel barrierefrei zugänglich sind oder sie einen auf ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Arbeitsplatz bekommen. So könnte man meinen, stimmt aber nicht immer. Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes fordert mehr Barrierefreiheit. Und wenn die fehlt, sollen Betroffene auch Schadensersatz einklagen können. Aus Berlin, Philipp Reichert.
Etwa 12 Millionen Deutsche leben mit einer Behinderung. Mehr als die Hälfte von ihnen gilt als schwerbehindert. Seit 2006 kämpft die Antidiskriminierungsstelle des Bundes dafür, ihre Rechte zu stärken. Dafür, dass sie gesetzlich verankert werden. Nach 12 Jahren gibt es noch viel zu tun, sagt der kommissarische Leiter Bernhard Franke.
Um es klar zu sagen, nach dem Status quo setzt unser Land die UN-Behindertenrechtskonvention und übrigens auch europäisches Recht an zentraler Stelle schlicht nicht um.
Zu diesem Ergebnis kommt die Antidiskriminierungsstelle in einem Rechtsgutachten. Der Jurist Eberhard Eichenhofer hat das Gutachten erstellt. An den deutschen Gesetzen sieht er zwei grundlegende Probleme. Erstens.
Ein großes Problem liegt zum Beispiel darin, dass das deutsche Recht zum Schutze von Menschen mit Behinderung auf die Gruppe der sogenannten Schwerbehinderten beschränkt ist. Die UN-Behindertenrechtskonvention aber den Schutz aller Menschen mit Behinderung umschließt. Es gibt 7 Millionen Schwerbehinderte, 12 Millionen Menschen mit Behinderung. Daran können Sie ermessen, dass diese begriffliche Unterscheidung von großer praktischer Bedeutung ist.
Zweitens gelte der Anspruch auf Barrierefreiheit nur in der Arbeitswelt. Das heißt konkret, Schwerbehinderte können Arbeitgeber derzeit verklagen, wenn sie nicht gleichberechtigt am Arbeitsleben teilnehmen können. Etwa weil es keine Tastaturen mit Blindenschrift oder behindertengerechte Aufzüge gibt. Die Antidiskriminierungsstelle fordert künftig, alle Menschen mit Behinderung im Gesetz zu berücksichtigen und nicht nur Schwerbehinderte. Außerdem dürfe es nicht nur um die Arbeitswelt gehen, sondern auch um den Alltag der Menschen. Bernhard Franke.
Es geht um die Gestaltung von Geschäftsräumen, von Restaurants, von Kinos, die so beschaffen sein muss, dass Menschen mit Behinderung voll an jedem Bereich des Alltagslebens teilhaben können.
Konkret geht es etwa um Blindenschrift im Supermarkt oder um Rollstuhlrampen in Kinos.
Solche angemessenen Vorkehrungen, das muss man klar sagen, sind kein nice to have, keine Nettigkeit, sondern gesellschaftliche Verpflichtung, die sich aus den Menschenrechten von Menschen mit Behinderung ergeben.
Das hätte zur Folge, dass alle Menschen mit Behinderung klagen können, wenn es im Alltag oder auf der Arbeit keine angemessenen Vorkehrungen, also Hilfestellung, gibt. Arbeitgeber und Dienstleister müssen dann womöglich Schadensersatz zahlen, zumindest die großen, etwa Hotel- und Supermarktketten. Die Antidiskriminierungsstelle hofft, dass sich so nachhaltig etwas ändert.
Diese Urteile, die erreichen ja dann eine Öffentlichkeit und eine Bekanntheit. Und die hätten dann schon auch eine Präventionswirkung im Hinblick auf andere Teilnehmer am Dienstleistungsmarkt. Leistungsbereich, so dass also man dann davon ausgehen könnte, dass letztlich angemessene Vorkehrungen deutlich üblicher würden, als wenn man diese Gesetzesänderung nicht hätte.
Die Antidiskriminierungsstelle hat das Gutachten an die Bundesregierung weitergegeben. Jetzt müsse sie aktiv werden und ein Gesetz beschließen. Bernhard Franke und sein Team erwarten, dass die Große Koalition noch in dieser Legislatur handelt.
Mitte September, da war in der Justizvollzugsanstalt Kleve ein Mann aus Syrien bei einem Brand in seiner Zelle schwer verwundet worden. Und 2 Wochen später ist er an seinen Verletzungen gestorben. Der Fall hat für ziemlichen Wirbel gesorgt, unter anderem auch deswegen, weil der Syrer wegen einer Verwechslung unschuldig in Haft saß. Jetzt soll ein Untersuchungsausschuss im nordrhein-westfälischen Landtag das Geschehen klären. Aus Düsseldorf, Stefan Lauscher.
Wie konnte es passieren, dass der 26-jährige Syrer mit einem schwarzafrikanischen Straftäter aus Mali verwechselt wurde? Warum fiel das 2 Monate lang auch in der Haft niemandem auf? Was passierte am 17. September im Haftraum der JVA Kleve, als dort ein Feuer ausbrach? Wurde zu spät auf den Notruf reagiert? Seit 2 Monaten bemüht sich der Landtag in Nordrhein-Westfalen um Aufklärung, aber viele entscheidende Fragen sind noch immer ungeklärt. Jetzt soll also ein Untersuchungsausschuss Licht ins Dunkel bringen. Mit grundsätzlichen Fragen von Brandschutz, Meldewegen und dem Umgang mit psychisch labilen Straftätern wird sich außerdem eine Expertenkommission beschäftigen. Den Vorsitz im Untersuchungsausschuss hat die CDU. Mit einer Einsetzung wird noch vor Weihnachten gerechnet.
Stefan Lauscher berichtet aus Düsseldorf. Immer mehr Menschen in Deutschland sind überschuldet. Also wir sprechen hier von Privatpersonen, die mehr Geld zurückzahlen müssen, als sie einnehmen oder verdienen und die es wahrscheinlich für längere Zeit nicht schaffen werden, ihre Schulden zu begleichen. Ein Grund dafür ist zum Beispiel wenig verwunderlich, dass jemand arbeitslos wird. Aber manchmal, da sind es auch einfach die Verlockungen der allseits beworbenen Konsumwelt. Jörg Marksteiner berichtet.
In den Beratungsstellen kennen Sie das Phänomen schon. Wenn Betroffene die Briefumschläge mit Rechnungen, Zahlungsaufforderungen und Mahnungen ungeöffnet in Schubladen verschwinden lassen, statt sich rechtzeitig Hilfe zu suchen.
Dieses Thema Schulden haben ist nach wie vor immer sehr stark schambesetzt.
Die Realität sieht so aus, dass viele Klienten tatsächlich sich erst dann melden, wenn der Gerichtsvollzieher sich angemeldet hat.
Wenn Schuldnerberater dagegen früh mit Vermietern und Gläubigern verhandeln können, dann gelingt es oft zu verhindern, dass der Schuldenberg immer weiter wächst. Das zeigt auch die Studie. Zum ersten Mal seit 10 Jahren ist die Zahl der harten Überschuldungsfälle mit Gerichtsvollzieher, Pfändung und Zwangsvollstreckung zurückgegangen. Trotzdem ist die Zahl der überschuldeten Menschen insgesamt gestiegen, zum 5. Mal in Folge. 7 Millionen Menschen können im Moment nicht mehr ihre Rechnungen bezahlen, sagt Michael Breetz, Leiter der Wirtschaftsforschung bei der Auskunftei Kreditreform.
Wenn man genauer hinguckt, dann sieht man, dass sich vor allem Zunahmen zeigen bei der sogenannten leichteren Überschuldung. Und ein Haupttreiber dieser Überschuldung ist der Konsum. Es gibt billigen Kredit. Das sollte man nicht vergessen. Die ganzen Portale werben damit, es gibt 0%. Das sind natürlich Anreize, es mit Krediten auch im Konsumentenbereich, bei Urlauben etc. zu versuchen.
Wenn dann überraschend Schicksalsschläge dazukommen, wie Krankheit, Unfälle, Scheidung oder Arbeitslosigkeit, dann wird es bei vielen schnell eng. Denn die anderen Kosten laufen ja weiter oder steigen sogar drastisch, wie die Miete.
Wohn- und Mietkosten in deutschen Städten werden immer mehr zum Überschuldungsrisiko.
Und das ist neu, warnt Henning Rödel, der die Verschuldung der Verbraucher seit Jahrzehnten für die Auskunftei beobachtet. Bei immer mehr Haushalten, auch in Klein- und Mittelstädten, sagt er, gehe schon 1/3 des Einkommens fürs Wohnen drauf.
Das trifft insbesondere Menschen mit niedrigem Einkommen.
Wie Alleinerziehende, Studenten oder Familien.
Die Überschuldung kommt nicht mehr nur vom Rand, also von denen, die am Rand dahin leben oder vegetieren, sondern durchaus aus der Mitte unserer Gesellschaft. Ein nachhaltiger Rückgang der Probleme in 2019, den halten wir nicht für möglich.
Das gilt besonders für die Problemregionen im Norden und im Westen Deutschlands. In Städten wie Bremerhaven, Wuppertal oder auch im Ruhrgebiet, da gäbe es Bezirke, da ändere selbst eine gute Lage auf dem Arbeitsmarkt nur wenig, sagen die Experten.
Dann kann man sagen, dass im Norden jeweils von Essen oder Dortmund wir Überschuldungsquoten haben in einzelnen Regionen von 30-35%. Auf gut Deutsch, von 100 Mann sind da 30 oder 35 in Kalamitäten.
Im Schnitt haben Betroffene 30.000 Euro Schulden. Sehr viel mehr ist es bei Rentnern. Noch so ein Trend, der den Fachleuten Sorgen macht. Während die Zahl der jüngeren Verschuldeten erfreulicherweise zurückging, ist die Zahl der Verschuldeten über 70-Jährigen rasant gestiegen. Das sei besonders gefährlich, denn allein mit ihrer Rente hätten die meisten kaum eine Chance, je wieder ihre Schulden loszuwerden, nicht nur wegen der steigenden Mieten.
Und mit diesem Beitrag von Jörg Marc Steiner endet das Echo des Tages. Danke fürs Zuhören und einen schönen Abend wünscht Ihnen Beate Hinrichs.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.